Am Mikrofon Thilo Mörgen. Wir haben mal unseren Oscar und Ellie vom Gemini-Team Inhalte aus der Faszienforschung übermittelt, reichlich, und gefragt, kann eine Entzündung wie eine Blasenentzündung, auch Zystitis genannt, die umliegenden Faszien auch nach diagnostischer Ausheilung, gehen Sie unbedingt zum Facharzt oder der Fachärztin, beeinflussen, und wie und was sind dann die Folgen? Basierend auf evidenter Faszienforschung haben die beiden ein nettes, anschauliches Studiogespräch geführt, was Menschen hilft, ihre eigenen Beschwerden nachzuvollziehen. Interesse? Dann auf zum Tauchgang. Deep Dive in eine wunderbare Welt der Faszienforschung.
Willkommen zu diesem Deep Dive. Wir haben hier eine wirklich faszinierende wissenschaftliche Analyse vorliegen, die du mitgebracht hast.
Absolut.
Es geht um eine Verbindung, über die ich, ehrlich gesagt, so noch nie wirklich nachgedacht habe. Und zwar, wie eine ganz normale Blasenentzündung zu chronischen, ja, zermürbenden Schmerzen im unteren Rücken führen kann.
Genau.
Das klingt für mich erstmal total unlogisch. Unsere Mission ist es also heute, genau diese Kette mal zu verstehen. Vom Organ zum Knochen, von der Entzündung zur Steifheit. Okay, lass uns das mal entpacken.
Gerne.
Fangen wir mal ganz fundamental an. Die Blase sitzt ja tief im Becken. Der untere Rücken ist, naja, eben der Rücken. Wie sind die beiden denn überhaupt direkt miteinander verbunden? Ich meine, da ist doch eine ziemliche Distanz.
Das ist der erste Punkt, an dem unsere normale Vorstellung von Anatomie einfach zu kurz greift.
Okay.
Wir denken ja immer in Muskeln und Knochen. Aber die wahre Verbindung ist das Bindegewebe, die Faszien.
Ah, die Faszien.
Genau. Stell es dir nicht als getrennte Teile vor, sondern eher wie eine durchgehende Faszienautobahn.
Eine Autobahn?
Ja, eine ununterbrochene Gewebeschicht zieht sich vom Beckenboden, also der Fascia endopelvina, direkt hoch und verwebt sich mit der großen Rückenfaszie, der Fascia thoracolumbalis.
Das heißt, es gibt einen direkten physischen Strang?
Exakt. Der überträgt Signale und eben auch Spannungen.
Eine Faszienautobahn, das ist ein starkes Bild. Okay, die mechanische Verbindung, die leuchtet mir ein. Aber hier kommt der Punkt, der mich wirklich grübeln lässt.
Ja.
Eine Entzündung ist ja was Heißes, was Aktives. Und Steifheit im Rücken ist fest, unbeweglich. Wie wird aus dem einen das andere? Das klingt ja fast wie Alchemie.
Das ist keine Alchemie, das ist pure Biochemie. Und es ist wirklich faszinierend. Eine Entzündung, sagen wir bei einer Zystitis, die schafft lokal ein saures Milieu.
Saures Milieu, okay.
Man spricht davon einer Azidose. Und diese Säure, die wirkt auf einen ganz bestimmten Stoff in unseren Faszien, das Hyaluronan.
Hyaluronan, kenne ich aus der Kosmetik.
Genau das. Normalerweise ist es ein fantastisches Schmiermittel, das dafür sorgt, dass die Gewebeschichten schön aneinander vorbeigleiten.
Ah ja.
Aber in diesem sauren Milieu verändert es seine molekuläre Struktur. Es wird dickflüssig, klebrig, quasi vom Schmiermittel zum Klebstoff.
Warte mal. Das heißt, das Gewebe verklebt sich von innen?
Genau das passiert. Die Viskosität steigt dramatisch an. Stell dir zwei nasse Glasscheiben vor, die aneinander haften. Du kannst sie noch verschieben, aber es braucht halt viel mehr Kraft.
Und das ist dann dieses Gefühl der Steifheit.
Das ist der Zustand der Densifikation. Und das spürst du als diese tiefe Zählsteifheit.
Krass. Die Entzündung macht das Gewebe also klebrig. Aber was ist mit diesem Phänomen, dass man sich manchmal erst Tage nach einem Stressevent plötzlich wie ein Brett fühlt? Das passt da ja noch nicht ganz rein.
Absolut richtig. Da kommt nämlich der zweite Mechanismus ins Spiel. Und der läuft auf zellulärer Ebene ab und hat eine unheimliche Verzögerung.
Okay, jetzt wird spannend.
Also, Schmerz und emotionaler Stress aktivieren unseren Kampf- oder Fluchtnerv, den Sympathikus.
Klar.
Daraufhin schüttet der Körper einen Botenstoff aus. TGF-Beta-1 heißt er. Und der gibt bestimmten Faszienzellen, den Myofibroblasten, sozusagen den Befehl. Achtung, zusammenziehen, festhalten.
Ein Faszienkrampf quasi.
Genau. Aber das wirklich Verrückte ist die Latenz. Dieser Befehl wird erst mit 24 bis 48 Stunden Verzögerung ausgeführt.
Das ist die Erklärung. Das ist der Klassiker. Du hast am Freitag einen Riesenstreit mit dem Chef und fragst dich am Sonntag, warum du dich kaum bewegen kannst.
Exakt.
Das ist also keine Einbildung. Das ist Zellbiologie.
Es ist ein verzögerter Stresskrampf im eh schon klebrigen Gewebe.
Okay, wir haben jetzt klebriges Gewebe und einen verzögerten Krampf. Erklärt die Steifheit perfekt. Aber warum zum Teufel tut dann der Rücken so weh und nicht primär die Blase, wo das Problem ja eigentlich sitzt?
Weil unser Gehirn in die Irre geleitet wird. Man nennt das viszerosomatische Konvergenz.
Ein kompliziertes Wort.
Ja, aber stell es dir so vor. Ins Hauptquartier deines Gehirns kommt ein Notruf über eine einzige Telefonleitung.
Okay.
Auf dieser Leitung kommen aber Signale von zwei Orten an. Von der Blase und vom unteren Rücken. Beide Nervenbahnen laufen im Rückenmark an der exakt selben Anschlussstelle zusammen.
Ah.
Dein Gehirn nimmt den Hörer ab, hört den Alarm. Und weil der Rücken im Gehirn viel präsenter abgebildet ist als die Blase, schreit es Problem im Rücken. Obwohl der Anruf vielleicht von der Blase kam.
Das sind also gekreuzte Leitungen im System? Und wenn das chronisch wird, lernt das Gehirn diesen Fehler wahrscheinlich immer besser?
Ganz genau. Das System wird überempfindlich. Man nennt das zentrale Sensibilisierung.
Puh. Okay, fassen wir das nochmal zusammen, was ich gelernt habe. Eine eigentlich harmlose Blasenentzündung kann über 3 total unterschiedliche Wege zu einem massiven Rückenproblem werden.
Ja.
Erstens, biochemisch. Weil die Säure der Entzündung die Faszien von innen verklebt.
Richtig.
Zweitens, zellulär, durch einen zeitverzögerten Stresskrampf.
Mhm.
Und drittens, neurologisch, weil das Gehirn die Schmerzsignale vom Organ und vom Rücken auf derselben Leitung empfängt und durcheinander bringt.
Das ist die Kette. Und das verändert natürlich auch den kompletten Blick auf die Therapie.
Inwiefern?
Naja, manuelle Techniken wie in der Physio- oder Osteopathie sind dann nicht nur mechanisches Lockern.
Sondern?
Sie helfen ganz konkret, diesen biochemischen Klebstoff zu lösen, indem sie das Gewebe rehydrieren und den pH-Wert normalisieren. Und was noch spannender ist, sanfte, gezielte Berührung kann die Ausschüttung von körpereigenen Schmerzmitteln wie Oxytocin direkt im Rückenmark anregen.
Es beruhigt also diese überlastete Telefonleitung zum Gehirn.
Genau so kann man es sagen.
Das leuchtet total ein. Und hier ist ein letzter Gedanke für dich zum Mitnehmen. Was wäre, wenn viele chronische, unerklärliche Schmerzen, egal ob im Nacken, der Schulter oder im Rücken, gar nicht dort beginnen, wo wir sie spüren, sondern wenn sie nur das leise Echo eines stillen Problems ganz woanders in unserem Körper sind?
Ja, genau, Elli. Das Problem kann auftauchen und auch ganz woanders. Professor Schleib bestätigt deine wichtige Frage.
Wenn eine akute Stressbelastung da ist, dann kommt es 48 Stunden später zu einer Verschiebungsrestriktion in der Thorakolumbalfaszie. Und das ist nie umgekehrt oder ganz, ganz selten umgekehrt. Es ist also nicht wie Henne und Ei, beide beeinflussen sich gegenseitig, sondern das konnte man statistisch herausrechnen, da ist ein Preceding, also das autonome Nervensystem, das reagiert als erstes. Und dann reagieren die Faszien erstmal nicht. Und nach 48 Stunden gibt es eine messbare Reduktion in der Scherbeweglichkeit in dem Bindegewebe drin.
Dr. Brandl hat das ganz konkret untersucht und bedingt.
Es war durchaus interessant, schwarz auf weiß, auf dem Papier sozusagen zu sehen, dass so ein Streit massiv die Gleiteigenschaften der Rückenfaszie beeinflusst. Also meine Rückenfaszie verlor 80% ihrer Gleitfähigkeit von einem auf den anderen Tag. Und das stimmt dann doch etwas nachdenklich, wenn man das bemerkt. Und man geht so in sich, ob man nicht vielleicht manches nicht ganz so schwer nimmt. Vielleicht sollte man etwas besser auf sich achten.
Also eine Sache wirkt direkt und eine etwas später. Man merkt, die Faszienforschung steht am Anfang und sollte viel mehr gefördert werden. Stellvertretend für solche engagierten Forscher nenne ich mal Dr. Andreas Brandl, Dr. Lea Overmann, Professor Schleib, Professor Wilke, Dr. Warnecke. Vielleicht hört ja ein reicher Mensch oder Erbe, Erbin diesen Beitrag und startet in die Förderung der Faszienwissenschaft. Zum Teil hat man den Eindruck, es wird hier ehrenamtlich noch zusätzlich gearbeitet. Denn zur Evidenz gehören viele replizierbare Studien, Diskurse und selbstverständlich auch verworfene Hypothesen. Und für diese Seriosität stehen die genannten. Wir müssen uns möglicherweise verteidigen, warum nicht auch gegen Schmerzen. Also, lieber Oskar und liebe Elli, danke für eure nette Diskussion. Oder wie ein Saarländer sagen würde, ajo, ei wenn du jemand kennst, da kannst du auch mal dem da so ein Ding da zusenden. Und vielleicht hört er das ja auch.